Ich habe heute ein echt geiles Inno-Thema für uns und zwei echt sagenhafte Gäste. Heute dreht sich bei mir alles um kreislauffähige Autoprodukte. Und haha, schlechter Scherz, das hat natürlich nichts mit dem Kreislaufen zu tun.
Inside Outdoor. Der VD-Podcast ohne Blabla.
Der eine oder die andere wird sicher auch schon mal von diesem Begriff gehört haben und sich vielleicht auch immer schon mal die Frage gestellt haben, was hat es damit auf sich, solche Produkte zu entwickeln? Oder wie schaut es genau aus? Ist es überhaupt derzeit möglich, dass es solche Produkte im Outdoor- bzw. Sportbereich geben kann? Und natürlich dann, wenn es solche Produkte geben kann, wie werden die entwickelt? Und was muss man genau beachten im Vergleich zu einer herkömmlichen Entwicklung? Und. Also ihr seht, echt spannendes Thema. Und da ich das nicht allein kann, habe ich mir, wie schon gesagt, zwei echte CheckerInnen eingeladen. Die Judith und den René. Ich kenne bereits beide recht gut, aber ihr sollt sie natürlich auch kurz kennenlernen. Deshalb mal die erste Frage. Judith, wer bist du?
Ich bin jetzt bei VD seit ungefähr 4 Jahren und ich sitze eben im Design, mache also direkt am Produkt und die Grafik für VD erstelle ich und bin eben auch in dem Rethink-Team, um das es heute geht.
Das heißt aber auch, du steckst hinter den geilen Prints auf den Shirts zum Teil. Geile Sache. Endlich weiß ich, wer da dafür schuldig ist, beziehungsweise verantwortlich.
4 Jahren.
Seit 4 Jahren. Und René, was machst du?
Ich bin René, ich bin seit über einem Jahrzehnt bei VD und bin Ingenieur und arbeite im Innovationsmanagement. Und ja, ich entwickle Dinge, die es zuvor noch nicht gab und bringe neue Technologien ein und bewerte die dann auch. Und ja, bin auch im Team Rethink, worum es ja heute hier geht.
Von Rethink habe ich noch gar nichts gesagt. Kleiner Spoiler. Rethink, das sind unsere neuen kreislauffähigen Produkte, die wir jetzt auf den Markt gebracht haben. Und damit ihr alle ein paar Hintergrundinfos haben, deshalb auch hier diese lustige Runde. Aber jetzt mal, wir haben jetzt Kreislauffähigkeit schon ein bisschen besprochen. Was bedeutet das eigentlich? Oder man hört ja dann auch immer wieder zirkuläre Geschäftsmodelle, Cradle to Cradle, sehr viele Wörter. Könnt ihr mir das in 2, 3 Sätzen, Absätzen an sich mal so erklären, dass ich nochmal verstehe, aber auch unsere Zuhörerinnen?
Ich sag mal, kreislauffähig ist ja so genau das Gegenteil von diesem linearen System, was wir zum Teil haben. Das heißt, dass wir Produkte entwickeln, die dann einfach irgendwo entsorgt werden, weggeworfen werden. Und das Ziel ist eigentlich, das Produkt in einem geschlossenen System wieder zu verwenden, was dann recycelt oder auch anders wieder in den Produktionsprozess integriert werden kann. Also dass es nicht als Abfall entsorgt wird. Und bei zirkulären Geschäftsmodellen geht es natürlich auch darauf hin, dass man nicht nur die Produkte produziert und dann an einen Kunden gibt und der tut sie dann alleine nutzen und dann irgendwann mal entsorgen, sondern dass man neue Modelle entwickelt, wie jetzt die Nutzung des Produktes eher vergütet werden kann und das Produkt somit nicht unbedingt direkt in den Eigentum übergeht, wie mit unserem iRented, wo wir halt Produkte verleihen, anstatt dass wir sie direkt nur verkaufen.
Das heißt, es wäre dann so, ein Produkt hat viele unterschiedliche Nutzer, die Lebensdauer von so einem Produkt verlängert sich dann und an dem arbeiten wir auch.
Genau, also die Nutzungsdauer, die erhöht sich einfach. Das kann man so ein bisschen gleichsetzen auch mit dem Carsharing, das heißt, wo viele Akteure daran Freude haben können an der Nutzung.
Aber wenn man jetzt mal auf Autobekleidung, Autoausrüstung schaut, was würdest du dann unter dem Begriff kreislauffähige Produkte verstehen?
Genau in unserem Bereich, eben was René schon gemeint hat, aber eben genau diese Tatsache, dass Produkte, also quasi, dass ich eine Jacke erstelle, schaffe und aus dieser Jacke immer wieder eine neue Jacke gemacht werden kann. Also das ist eigentlich dieser Kreislaufgedanke, dass ich nicht ein recyceltes Produkt in eine Jacke verwandle und danach wird es dann halt ein Putzlappen, sondern es ist halt möglich mit der Technik, die wir heute haben, dass es immer eine Jacke bleiben wird auf hohem Standard und mit großer Funktion. Und das ist ja das Coole daran. Eine Jacke fürs ganze Leben. Quasi. Wird immer wieder erneuert.
Warum ist es dann gerade so in der Outdoor- beziehungsweise im Sportbereich, ist da so viel Bewegung drin? Weil wir alle sind in der Branche tätig. Wir sehen, was an sich, wenn man so über eine Leitmesse geht, was auch bei anderen Marken passiert. Warum ist da gerade speziell in unserer Branche so viel Drive dahinter?
Es liegt vielleicht auch daran, dass wir ja Produkte machen, um uns in der Natur zu bewegen. Das heißt, dass unsere Produkte dann automatisch auch mit der Natur irgendwie verbunden sind und wir mit der Natur verbunden sind. Und insofern ist da schon immer ein großer Fokus drauf, dass erstmal von den Firmen selber, aber auch von den Konsumenten, dass sie natürlich dann möglichst nachhaltig unterwegs sein wollen dort. Und das Problem, was wir aber haben, ist, dass wir ja wirklich Funktionsbekleidung machen, die eine gewisse Schutzfunktion einfach haben und dass wir dadurch halt relativ komplexe Textilien auch haben, Materialien haben und die dann nachher fachgerecht wiederzuverwenden, das ist halt schon eine große Herausforderung, weil, wie gesagt, wir haben da unterschiedlichste Produkte über Rucksäcke, Schuhe und Bekleidung und das ist nachher nicht so einfach, wie wenn man jetzt nur ein ganz klassisches T-Shirt hätte.
Ja, auch der Anspruch ist ja ein ganz anderer.
Genau.
Der ein Kunde oder eine Kundin hat an die Produkte. Also erwartet ja noch viel, viel mehr davon als wie nur ein T-Shirt. So.
Lassen wir jetzt mal so die Branche hinter uns und schauen wir mal an, wie diese Rethink-Produkte von uns entwickelt worden sind. Und da ist natürlich ganz am Anfang das Design, wo an sich sehr viel Konzeptionsarbeit, so nehme ich euch zumindest wahr, hineingesteckt wird, um an sich so eine Vision, einen Leuchtturm zu haben, in welche Richtung es gehen soll. Und da jetzt, Judith, an dich, wie beginnt so dieser Designprozess für ein kreislauffähiges Produkt, gerade bei uns? Welche Überlegungen stellt ihr wirklich oder auch du an den Anfang, bevor eigentlich wirklich losgestartet werden kann?
Genau, also da ist es tatsächlich so, dass wir sozusagen von hinten nach vorne starten beim Designprozess. Also normalerweise designe ich ja so mit einer Idee, was weiß ich, ich möchte eine Hose designen, die Hose soll 3 Taschen haben, die soll die und die Form haben und so weiter. Bei kreislauffähigen Produkten, so war es bisher bei uns, ist es erstmal so, ich habe ein gewisses Material zur Verfügung, das ist da, also das habe ich entwickelt und was kann ich daraus jetzt machen? Ne? Also was eignet sich eben auch für dieses Material? Und deswegen ist es so ein bisschen der Gedanke von hinten nach vorne, das Ganze anzugehen, weil du auch viel mehr Herausforderungen in dem Sinne auch hast für dein Design.
Da hast mich jetzt sofort, was wären da zum Beispiel Herausforderungen? Du musst jetzt nicht eine Litanei an Herausforderungen, aber so ein, zwei Herausforderungen, die du jetzt gerade in dem Projekt in Sicht gehabt hast.
Tatsächlich war unsere größte Herausforderung, weil wir sollten ja damals auch ein Outfit machen. Outfit besteht bei uns eigentlich auch immer aus Regenjacken oder halt wasserdichten Teilen, was schon zum Beispiel schon mal gar nicht ging. Also dieses Material haben wir bis dahin noch gar nicht entwickelt gehabt. Und dann musste ich mir eben schon überlegen, okay, wie könnte es eben anders aufgebaut sein, dass es trotzdem dieses Outfit da gibt mit den ganzen Komponenten, die wir eben sonst in Produkten haben. Also Verstellbarkeit, dass es atmungsaktiv ist, dass es, sag ich mal, eine breite Masse an Körperformen passt und so. Und dass es aber auch natürlich noch modisch ist und dynamisch wirkt, dass ich aber auch auch so ganz viele Gedanken mit, weil wir ja vorher schon das Thema Langlebigkeit hatten, Reparierbarkeit, diese Geschichten. Wie kann ich das in das Produkt alles reinbringen, dass ich es eben möglichst lang am Markt halten kann, bevor es dann doch wieder recycelt werden müsste. Also das sind solche Gedanken, die sollte man eigentlich immer haben. Also wir haben auch in dem Prozess gelernt, dass unser Designgedanke tatsächlich sich grundsätzlich ändern muss oder auch jetzt schon getan hat, wie du an ein Produkt eben rangehst. Also, dass dein Fokus nicht nur sein darf, ich mache eine schöne Jacke, sondern die schöne Jacke, die muss halt wirklich lang halten, für viele den Benefit bringen und dann eben möglichst reparierbar sein.
Du hast jetzt vermutlich gerade sogar mehrere Herausforderungen
in eines
verpackt. Aber was ich jetzt zum Beispiel nur mal für mitnehme, ist so der Ansatz, am Anfang steht eigentlich das Ende vom Produkt.
Ja.
Und das ist an sich schon mal so ein interessanter Gedanke, den man da mitnehmen kann. Du hast jetzt ja auch wegen Materialien, die es an sich nicht gegeben hat, gesprochen. Das wäre jetzt nämlich meine Frage an dich, René. Kannst du einige Beispiele von Materialien geben, die besonders gut geeignet sind für kreislauffähige Produkte, aber auch erklären, warum wir dann diese Auswahl getroffen haben, beziehungsweise welche Materialien von Anfang an sogar rausgeflogen sind in dem Projekt?
Ja, ich kann ja grundsätzlich auch mal erstmal mit so einem Beispiel in der Verpackungsindustrie beginnen, weil die Verpackungsindustrie ist eigentlich die Industrie, wo die Sammlung und das Recycling so einigermaßen funktioniert. Und das ist aber auch eigentlich nur möglich, weil hier nur eine begrenzte Anzahl von verschiedenen Materialtypen eingesetzt wird. Und bei uns jetzt in unserer Textilbranche ist es so, dass wir auch seit Dekaden nur eine Handvoll von verschiedenen Materialtypen einsetzen. So viele verschiedene Materialtypen setzen wir nicht ein. Was aber neu war gewissermaßen, auch vom Bewusstsein her in der Entwicklung, ist, dass wir im Textilbereich so eine gewisse Herausforderung haben, dass wenn wir über Materialien sprechen, dann sprechen wir immer um so große Materialgruppen, Familien wie Polyester. Aber Polyester selber kann halt, also das können verschiedene Materialtypen sein. Das bekannteste ist PET, was wir auch aus der Flasche kennen. Ja, aber es können auch andere Materialien sein. Und in der Vergangenheit war das gar nicht so wichtig. Okay, ist es jetzt ein PET oder ist es ein anderes Materialtyp? Aber wenn wir nachher schauen, dass wir die kreislauffähig gestalten wollen und auch recycelfähig gestalten wollen, müssen wir schon schauen, welcher Typ ist denn das nun? Lässt er sich dann auch wirklich recyceln? Also erstmal das Bewusstsein, Polyester ist nicht gleich Polyester, sondern wichtig war für uns einfach zu schauen, okay, PET, das ist der Stoff und auch verschiedene Komponenten außerhalb der Textilien, die müssen eigentlich dann auch aus PET sein oder halt so modular sein, dass ich sie einfach dort trennen kann. Und wichtig, wenn wir uns ganz am Anfang von dem Produktlebenszyklus anschauen oder auch von dem Material anschauen, ist natürlich wichtig, dass wir hier schauen, dass wir Ausgangsstoffe nehmen, die aus erneuerbaren Quellen kommen, aus recycelten Quellen kommen, aber auch gleichzeitig nachher wieder komplett recycelt werden können, so dass das Produkt nachher recycelt werden kann. Also jetzt mal um ganz konkret da Beispiele zu nennen, dann ist es eigentlich halt das PET insbesondere und auch das Polyamid 6, was eigentlich so die gängigsten Typen in unserer Branche sind und die lassen sich beide sehr gut wieder verschmelzen und auch wieder recyceln. Und auch genau für diese Typen entstehen gerade die ganzen Recycling-Systeme, auch gerade im Textilbereich.
Gibt es auch ein absolutes No-Go bei Materialien?
Also No-Go, es ist halt so, wo wir auch bei uns mal damals die Material Policy entwickelt haben und zu schauen, welche Materialien sind überhaupt recycelfähig, welche nicht, haben wir auch festgestellt. Also prinzipiell, rein theoretisch, ist eigentlich jedes Material recycelbar, nur einige ein bisschen schwieriger, andere halt ein bisschen weniger schwierig und dann kommt es immer drauf an, wo gibt es denn da überhaupt Verfahren nachher, wo gibt es auch Verfahren, dass man die so recyceln kann, dass man wieder die gleiche Ausgangsqualität hat und nicht einfach nur eine minderwertige Qualität hat. Und insofern ist es halt prinzipiell gut, wenn halt die Materialien wieder einschmelzbar sind, wenn die einen Schmelzpunkt haben, dass ich sie wieder flüssig machen kann gewissermaßen und dann wieder neu extrudieren kann. So vom Grundprinzip her ist das schon mal ein guter Indikator und Produkte, die das nicht können, sind dann eher ein bisschen schwieriger. Auch die Verwendung von sehr vielen Mischungen, verschiedene Materialien zu kombinieren in einem Textil. Das ist natürlich auch die Herausforderung, dass wir da auch schauen müssen, dass wir da ein bisschen von wegkommen und wirklich schauen müssen, ist es wirklich notwendig, um halt entweder die Haltbarkeit einfach zu steigern vom Produkt oder ist es auch wichtig, dass wir diesen essentiellen Funktionsnutzen eigentlich dann gewährleisten können. Weil wenn wir jetzt eine Rennradhose machen ohne Elastan oder ohne eine Stretchfaser, dann ist es nachher keine Rennradhose mehr. Und das ist halt diese Balance da zu finden, das ist die große Herausforderung.
Bevor wir jetzt in das Thema Recycling reingehen, weil wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, okay, zu viele Materialien in einem Produkt machen es deutlich schwieriger, es zu recyceln. Bevor man eigentlich an das Recycling geht, sollte eigentlich das Produkt ja möglichst lange an sich im Lebenslauf sein. Und da wäre jetzt meine Frage an Judith, wenn du jetzt Richtung Designphase von so einem Produkt gehst, wie gehst du denn mit dem Thema Langlebigkeit und Wiederverwertbarkeit ja an sich dann ja eigentlich um, wenn du ja eigentlich schon am Anfang bist?
Also das finde ich auch total spannend, was René eben gerade gesagt hat. Dieser Mono-Gedanke in einem Produkt, der ist bei uns auch nicht immer so da gewesen, sondern das ist echt so ein ganz großes Umdenken. Also dieses auch PET ist nicht gleich PET. Das waren echt so Meilensteine, würde ich mal sagen, in dem ganzen Entwicklungsprozess. Dass man einfach feststellt, okay, Design hat auch eine Mitverantwortung in dem Ganzen. Also auch bei End of Life, bei dieser ganzen Phase, wie lange hält mein Produkt, was können wir bewirken, damit es eben nicht so schnell auf dem Müll landet. Und da ist dieses Thema Reparierbarkeit, was ich vorher schon angesprochen habe, super wichtig, das direkt in den ersten Designgedanken eben reinzusetzen. Wie kann ich zum Beispiel jetzt nur bei einer Jacke, ein Reißverschluss ist zum Beispiel ein Punkt an der Jacke, der doch öfters mal kaputt geht. Und wenn mein Reißverschluss nicht mehr schließbar ist, dann ist die Jacke für den Müll. Und da haben wir natürlich uns ziemlich viel Gedanken gemacht, wie kann ich das möglichst einfach reparieren? Also da kann ich einen Reißverschluss austauschen, aber gerade bei einer wasserdichten Jacke ist es total schwierig, das auch nachher wieder so zu reparieren, dass es noch wasserdicht ist und dass es vielleicht auch jeder daheim für sich machen kann. Also dass ich es gar nicht in eine Spezialfabrik abgeben muss, die es für mich macht. Und da haben wir ganz cool zusammengearbeitet eben mit unseren Technikerinnen, die dafür wirklich neue Schnitte auch entwickelt haben, neue Ideen entwickelt haben, wie es jetzt eben an den Produkten schon auch draußen auf dem Markt ist, dass man diese Reißverschlüsse einfach austauschen kann. Und das gibt dem Ganzen ja schon wieder eine Langlebigkeit. Das nächste Thema war bei uns natürlich auch Materialeffizienz. Also das mit dem Gedanken, okay, wir wollen einfach nicht so viel Müll machen, ist natürlich ganz großer Punkt, okay, mein Produkt sollte möglichst wenig Müll direkt am Anfang auch schon produzieren. Das heißt, mein Schnittbild soll so sein, dass ich, wenn es gut läuft, vielleicht 90% sogar Schnitt, also Materialeffizienz habe.
Da muss ich kurz reinhaken, was ist ein Schnittbild?
Ein Schnittbild, also wenn ich meinen Stoff quasi für, wir bleiben einfach bei der Jacke, meinen Stoff für die Jacke auslege und habe ja einzelne Schnittteile, also ein Arm, ein Vorderteil, ne? Also eine Jacke hat ja immer diese Nähte und da habe ich dann eben diese Schnittteile, die ich ja nachher zusammennähen und auch meistens verschweißen muss. Und die muss ich ja auf diesem Stoff, der meistens so, sag ich mal, 1,40 breit ist und natürlich endlos lang ist, so anordnen, dass ich halt möglichst viel raushole und wenig Verschnitt habe. Weil der Verschnitt meistens halt ja schon direkt Müll ist. Außer ich mache aus denen dann nochmal andere Dinge. Aber eigentlich, das war schon so der erste Gedanke. Okay, wir haben jetzt die Schnittteile so gebaut. Jetzt muss man es legen. Und wir haben dann tatsächlich auch Schnittteile entweder nochmal geteilt oder anders gebaut, dass sie eben mehr Materialeffizienz im Endeffekt bringen. Also das ist was, was man natürlich der Jacke schlussendlich im Laden gar nicht mehr ansieht, weil es eine Jacke ist so. Und sie ihren Zweck erfüllt. Aber da steckt halt super viel drin. Also wir haben es auch manchmal Super 7 genannt, der dann zum Beispiel hinten oder vorne einfach nochmal ein gerader 7 oder halt Naht, der durch dieses Schnitt halt durchgeht, der aber manchmal 5-10% Materialeffizienz ausgemacht hat, weil der Lieferant oder die Lieferantin das eben anders dann legen kann und dadurch Lücken ausnutzen kann, die es vorher halt einfach nur weggeschmissen wurden.
Stimmt, wenn du dann nämlich dann im Laden stehst oder online dir das Produkt anschaust, du siehst da gar nicht so, welcher Hirnschmalz eigentlich in Richtung von einem kreislauffähigen Produkt hineingesteckt werden muss. Das ist, glaube ich, eine grundsätzliche Herausforderung, wenn man sich so Eigenwahrnehmung unserer Produkte, du merkst gar nicht, dass sie nachhaltig sind, was einfach im Endeffekt ist es eine, ja, ich darf das sagen, ich arbeite im Marketing, es sind schöne Produkte, es sind einfach schöne Produkte, wo man den ganzen Hirnschmalz und Nachhaltigkeit einfach nicht mehr bemerkt.
Genau, nicht mehr bemerkt. Oder am besten ist es natürlich, du bemerkst den dann irgendwie schon. Also du, ne, wenn du es dann trägst und wenn du damit deine Abenteuer erlebst und so, das, dann merkst du schon, dass da mehr drin steckt. Sei es durch irgendwie super gut gezielt angebrachte Taschen oder Funktionen an der Jacke, aber auch durch die Robustheit vielleicht vom Material. Also du solltest es dann schon irgendwann merken. Aber es ist nicht so, dass wir, wie bei vielen recycelten Produkten, die schon so, sag ich mal, recycelt aussehen, weil sie irgendwie so einen Sprenkel drauf haben oder irgendwie kleine Unebenheiten oder wie auch immer. Da haben wir ja immer mehr gemerkt, dass gerade diese Stoffe und auch bei den Trims zum Beispiel nicht unbedingt nachhaltig sind, also sogar manchmal eher das Gegenteil waren. Dass es schwieriger ist, wirklich Plastik so einzuschmelzen, dass eben noch so kleine Partikel zurückbleiben oder man da eben Fremdanteile nehmen muss von anderem Material, dass es so aussieht, was ja dann schlussendlich gar nicht mehr unser Ziel war. Also deswegen sehen unsere Jacken eigentlich aus wie vorher. Sie sehen aus wie vorher, sind aber halt viel cooler. Also das innen drin sind sie halt einfach mega, aber man sieht es ihnen nicht direkt an.
Das Blöde an dem Podcast ist, dass ihr jetzt gerade alle nicht das Leuchten in den Augen von der Jugend seht.
Ja, ich finde das cool.
Und jetzt haben wir einen echten Downer. Wir gehen komplett von dem Leuchten der Augen. So, nee, René, du bist kein Downer. Wir gehen jetzt echt vom Leuchten der Augen von der Judith hin zu rechtlichen Rahmenbedingungen, weil das haben wir vermutlich auch gelernt rund um das Projekt, dass das ja so ohne weiteres ja auch wieder nicht einfach jedes Produkt, unter Anzeichen jedes recyclingfähige Produkt als kreislauffähig bezeichnet werden kann. Was sind so jetzt mal so aus deiner Sicht so die rechtlichen Rahmenbedingungen und was müssen wir an sich bei so der Entwicklung von solchen Produkten an sich beachten und wie haben die auch unseren, ja, es war ein Innovationsprozess, also diesen Innovationsprozess an sich begleitet?
Also ich versuche es auch mal irgendwie so zu kommunizieren.
Mit leuchtenden Augen.
Mit leuchtenden Augen, dass es irgendwie richtig toll und schön erscheint, weil das ist es eigentlich auch. Muss ich das so vorstellen, wie so ein Wanderweg durch ein Naturschutzgebiet. Das heißt, ich habe hier, also ich laufe durchs Naturschutzgebiet, wo ich weiß, wenn ich da links und rechts vom Weg abweiche, dann kann ich einen großen Schaden verursachen. Das heißt, ich habe hier so einen gewissen Weg, der mich dann so irgendwann mal zum Ziel führt. Und irgendwann gibt's vielleicht dann noch mal keinen Weg, aber dann wird dieser Weg gebaut. Und dafür setzen wir uns bei VD ja auch ein, dass diese Wege dann, auch diese rechtlichen Wege dann, diese Leitplanken gewissermaßen, dass die dann entstehen und gebaut werden. Und das Schöne ist insofern auch, und das ist jetzt auch alles wirklich positiv, ich möchte es auch einfach positiv darstellen, weil es uns wirklich hilft einfach, dass wir nicht diesen Weg einfach verlassen, sondern dass wir immer auf einem guten, sicheren Weg unterwegs sind und auch uns fokussieren können. Und es gibt super tolle Normen und Gesetze dafür auch schon, wie das Kreislaufwirtschaftsgesetz oder auch gewisse Normen, die genau beschreiben, wann darf ich ein Produkt als recycelfähig bezeichnen und wann nicht. Und auch die aufkommende ESPR in der EU, das ist die Eco-Design for Sustainable Products Regulation. Ich weiß jetzt nicht, was es auf Deutsch heißt. Ja, also große Normen, die dann kommen wird oder große Regulierung, die da kommen wird. Und genau da steht dann eigentlich drin, was bedeutet es eigentlich auch die Nachhaltigkeit, das Eco-Design in einem Produkt, und daran können wir uns ein bisschen orientieren. Und insofern ist das für uns natürlich enorm von Vorteil, dass wir diese Sicherheit haben, dass wir uns auf einem sicheren Pfad bewegen, wo wir nicht wirklich viel Schaden verursachen oder weniger Schaden einfach verursachen und dann ganz gezielt drauf schauen können, okay, was brauchen wir, um diesen Weg gehen zu können, ne? Also welches Schuhwerk gewissermaßen brauchen wir, um diesen Weg dann da gut gehen zu können nach vorne.
Schönes Bild.
Ein traumhaftes Bild. Ja. Nee, wirklich ein schönes Bild. Es ist nämlich so einen ganzen Bereich rechtliche Rahmenbedingungen, wo an sich Verordnungen und sonstige Sachen, die an sich ja feststehen, einfach mal innerhalb unserer Unternehmensmetaphern sehr gut rüberbringen. Aber natürlich gibt es ja auch dann spezifische Herausforderungen, die wir dann natürlich dann auch bei VD haben. Und wie schaut es jetzt dann auch in Bezug auf Nachhaltigkeit und Kreislauffähigkeit, so wenn man nochmal in den Entwicklungsprozess reinschaut, wie begegnet ihr solchen Herausforderungen?
Herausforderungen gibt es wirklich einige und wird es auch immer wieder geben. Auf der anderen Seite, ich habe mal irgendwo einen Satz gelesen, der war auf Englisch, kriege ich jetzt auch nicht mehr so schön hin, aber es ging schlussendlich darum, dass wir an so ein Projekt zum Beispiel nicht drangehen können mit, wir gewinnen direkt, sondern eigentlich verlieren wir erstmal. Erstmal scheitern wir und dann scheitern wir nochmal und dann kriegen wir nochmal einen Rückschlag und dann fallen wir wieder in eine Grube und dann raffen wir uns wieder auf und machen wieder weiter. Also eigentlich, das war ein richtig schöner Satz, kriege ich jetzt so nicht hin, aber das beschreibt das Ganze. Von wegen Herausforderungen und nochmal Herausforderungen. Dann, ach nee, da kommt wieder eine Herausforderung ums Eck. Also wir würden es auch gar nicht Probleme nennen, weil die kann man meistens lösen. Manche Herausforderungen kann man nicht lösen oder zumindest heutzutage noch nicht. Also diese Monofrage, das ist halt das, was uns tatsächlich beschäftigt hat und auch weiterhin beschäftigen wird, was ganz groß werden wird, auch für jedes Produkt.
Ganz kurz nochmal, Monofrage?
Monofrage, ja, das ist ja schon so im Tunnel hier. genau. Also Monomaterialität, das heißt ein einziges Material für ein ganzes Produkt. Das ist ja eigentlich unser Ziel, dass alles aus PET ist, weil wir uns ja erstmal auf PET committed haben und gesagt haben, okay, schön wäre es, das ganze Produkt wäre komplett aus dem perfekten PET, dass ich nachher in den Schredder werfe und daraus, zack, mein neues Material für die neue Jacke eben gewinne. Um das zu machen, ist ja, wie René vorher auch schon gesagt hat, ne, das zum Beispiel denke ich jetzt an eine Tights oder an eine Fahrrad-Outfit, ne, wo alles irgendwie elastisch sein muss und beweglich. Da stehen wir noch vorm ganz großen Schlucht, sag ich mal.
Super. Das ist dann nicht die Monofrage, sondern die Elastan-Herausforderung.
Genau, die Elastan-Herausforderung, das könnte auch noch so ein Highlight sein, wo wir eben dran gehen. Und deswegen habe ich ja vorher ja gesagt, wir designen ein bisschen von hinten nach vorne. Also wir machen jetzt nicht auf Teufel komm raus eine Leggings in die Kollektion, die Rethink sein muss, sondern wir gucken halt, hey, welches Produkt schafft in dem Moment jetzt wirklich eine Lösung? Also was macht hier wirklich Sinn? Und wie kann ich das eben dann so auf den Weg bringen, dass es wirklich nachher ein Rethink-Produkt für uns wird? Was eben vorher schon, wie erwähnt, Schnittführung ist, was aber auch Farbwirkung ist. Das sind alles solche Teile von dem ganzen Produkt. Natürlich Material, die Qualität, die steht ganz oben. und trotzdem auch Design. Also das Ganze muss ja trotzdem modisch und cool aussehen. Also das 1000 Herausforderungen, ne? Aber das lieben wir doch.
Dann lassen wir aber mal die Herausforderung hinter uns. Wieder niemand gesehen, das Leuchten in den Augen. Wenn ihr jetzt so an dieses gesamte Projekt, und gefühlt hat es ja noch nicht aufgehört, sondern es geht ja auch weiter. Könnt ihr da für euch so Beispiele rausnehmen für irgendeine Innovation oder was auch immer, wie diese Produkte entwickelt worden sind, auf das ihr besonders stolz seid, wart?
Was eigentlich das Tolle war an diesem ganzen Projekt ist, dass es ja eigentlich auch schon so eine ganze Weile geht, weil wir beschäftigen uns ja schon sehr lange mit dem Thema Recyclingfähigkeit, ist, dass wir einfach Fehler gemacht haben und dass wir auch gewissermaßen stolz drauf sind auf die Fehler, die wir gemacht haben, weil erst daraus konnten wir lernen, es besser zu machen, und wir konnten nachher auch wirklich gut verargumentieren, warum haben wir es denn so gemacht, weil wenn man halt keine Fehler macht, dann kann man auch nachher den Weg, den man nachher geht, nicht so richtig verargumentieren. Also ich sag mal, das geht wirklich, ging halt ganz viel daraus, dass man, okay, Fehler ist ein bisschen drastisch jetzt, aber dass man vielleicht dass man auf dem richtigen Weg ist, aber man war dann doch nicht auf dem richtigen Weg, aber dann ist man umgekehrt und hat man dann einen anderen Weg genommen einfach. Und ich glaube, darum geht's eigentlich, und das ist einfach das, was so schön auch in dieser ganzen Gruppe, in dem Team gewesen ist, dass man gesehen hat, okay, erst hatten wir diese Idee und genau so können wir das bewerkstelligen, aber dann haben wir festgestellt, ah nee, das geht vielleicht doch nicht so, war vielleicht doch nicht der richtige Weg, aber gut, dass wir den gegangen sind, weil dann wissen wir, das ist nicht der richtige Weg. Und so ist halt wie damals beim da Freeriden halt, wo du halt mit dem Biken, wo es noch das, diesen Begriff noch nicht gab, wo du halt dann einfach mal geschaut hast, ich gehe da irgendwo mal hoch mit dem Fahrrad und schaue, ob man da runterfahren kann. Nachher hast du gesehen, da kann man nicht so gut runterfahren, egal. Aber dann gucke ich einen anderen Weg halt. Einfach dieses Ausprobieren. Ich glaube, das ist eigentlich das Schöne. Und ich sag mal, jetzt nochmal Bezug darauf, die Frage nochmal genau. abgeschliffen so. Nein, also besonders stolz jetzt, um mal jetzt was ganz Konkretes da auch zu benennen auch in dem Projekt, ist halt einfach, wo ich auch echt stolz drauf bin, ist einfach, dass wir es geschafft haben, bei den Rucksäcken eine Rucksackbeschichtung zu machen aus PET. Das gab es zuvor noch nicht. Das ist echt eine Weltneuheit. Und dass wir jetzt hier wirklich so ein funktionelles Material haben, wo wir halt ein Textil haben und eine wasserdichte Beschichtung haben, was eigentlich die gleichen Eigenschaften hat wie das konventionelle, was bisher nicht so gut recycelfähig ist, dass wir das aus einem einzigen Materialtyp gemacht haben. Und das ist echt schon mal wirklich cool. Und das gab es zuvor noch gar nicht. Und da sind wir auch die Ersten mit überhaupt auf dem Markt.
Wenn wir bei Apple wären, würdest du jetzt vor einem weißen Screen stehen und dann von einer magischen neuen Beschichtung.
Auf jeden Fall.
Ja, der René hat das jetzt auch so schön ausgedrückt, unser Scheitern und unser Weitermachen. Es war auch echt manchmal mies. Also wirklich. Also wir hatten echt Zeiten, da haben wir gedacht, wir schmeißen alles hin. Echt wirklich. Weil es ja auch ein großes Team ist, super viele da involviert sind, die jetzt vorher gar nicht so eng miteinander auch gearbeitet haben und jeder so seine Vision hat und so seine Wunschvorstellung, wie das dann nachher sein soll. Und dieses Scheitern, das zehrt schon auch echt an den Nerven. Also kann man jetzt nicht nur verschönigend sagen, weil das halt auch wirklich, ja, eigentlich wie so eine Wanderung, ne? Manchmal fällt man in die Schlucht, dann weiß man nicht, wie man hochkommt. Irgendwer zieht einen aber wieder hoch, und dann zack, fällst du wieder irgendwo rein und durch den dunklen Wald und durch den Nebel hindurch und bis man irgendwann oben wir sind noch nicht mal auf dem Berg, aber wir wollen dahin. Wir sehen schon, wo wir hinwollen. Und auch nochmal die Schleife zurück, auf was ich stolz bin. Ich mag die T-Shirts sehr gern, auch wenn das einfachste Produkt in dem Ganzen ist. Ich hoffe, dass die sehr lange auch da sein werden. Und es sind so Sachen, die sich vielleicht auch jeder so ein bisschen auch leisten kann. Also, weil das ist ja auch nochmal so ein Fakt, ne? Dass diese Produkte dadurch, dass da so viel drinsteckt und auch so viel Entwicklung, ja auch preislich natürlich nicht gerade billig sind.
Wobei Eigenwahrnehmung so viel teurer als die anderen Produkte sind es jetzt auch wieder nicht.
Ja, langsam wird es besser, ja.
Weil wenn ich mir jetzt so als, und dann finde ich fast faktisch Außenstehender von dem Projekt, ich habe noch selten ein Entwicklungsprojekt bei VDLib, wo so viel Emotionen
drin waren. Ja, das stimmt.
Da war so viel Energie, positive, wichtige Emotionen drin, weil vermutlich einfach dieses Scheitern natürlich, wie du sagst, deutlich an euren Nerven gezehrt hat. Und dementsprechend ist es einfach nur so cool, wenn man tatsächlich dann sieht, okay, diese Kollektion ist jetzt tatsächlich da und es hat sich wirklich ausgezahlt, den Weg zu gehen. Zwecks Scheitern, da bin ich mir jetzt auch nicht sicher, ob das jetzt
Scheitern ist es mir noch ein anderes Beispiel, das irgendwann, wo ich dann so gerade auch so in den letzten Monaten dann auch nochmal eine Art von Stolz eigentlich sich bei mir entwickelt hat. Das hat nichts mit eurer Entwicklung zu tun. Das ist so der Gedanke, dass an sich VD lang vor meiner Zeit oder auch noch lang vor Antjes Zeit ja an sich schon Projekte Richtung Kreislauffähigkeit, der Begriff, den hat es damals noch nicht gegeben, gesetzt hat. Da ist, glaube ich, auch schon Richtung Monomaterial entwickelt worden. Mhm. Da ist auch ein Textil-zu-Textil-Rücknahmesystem entwickelt worden. Ja, 1994, also echt ewig her. Wenn ich es richtig im Kopf habe, korrigiere mich, René, wir waren damals die einzigen, also das war jetzt keine Branchenlösung, sondern das war so ein VD-Projekt und wir haben es einstellen müssen, weil einfach nicht genug Produkte an sich zurückgekommen sind, weil das muss man sich ja auch bei uns mal überlegen, die Produkte, die wir designen, die haben ja nicht so jetzt wie irgendwelche T-Shirts von irgendwelchen Fast-Fashion-Anbietern, die sind ja wirklich lang im Umlauf und wenn nicht genug zurückkommt, kannst du kein Textil-zu-Textil-Recycling-System aufrechterhalten. Also das ist, finde ich schon spannend, wenn man da jetzt überlegt, 30 Jahre Erfahrung im Bereich kreislauffähige Produkte. Also echt super spannend.
Ich glaube auch, das ist einfach, wir haben halt so viel gelernt in der ganzen Zeit und es ist für uns auch jetzt kein so neues Trendthema auch, weil das bestätigt ja einfach, dass wir seit über 30 Jahren eigentlich daran schon arbeiten und dass wir auch gesehen haben, auch wenn du sowas selber aufbaust und ein Rücknahmesystem machst, aber unsere Produkte sind halt einfach keine Einwegverpackungen oder Einwegprodukte, die du halt mal kurz auspackst und dann halt wieder wegwirfst. Ne? Und auch eigentlich, was du halt wollen, auch sagt es halt, ne? Auch ja, sie sind jetzt auch ja nicht so teuer. Eigentlich kann man diese ganze Emotionalität, die drinsteckt in diesen Produkten, kann man nicht mit Geld aufwiegen. Oh. Das war ganz klar auch zu sagen. Jetzt da, aber ich glaube, das ist einfach mal wichtig, dass wir sagen müssen und dass wir viel gelernt haben in diesen 30 Jahren auch und auch gesehen haben, wo gibt es Herausforderungen und natürlich damals waren wir die Ersten, die das gemacht haben und wir haben aber auch gesehen, okay, ganz alleine schaffen wir das nicht, wir brauchen da eine Lösung in der ganzen Branche, alle in der Branche müssen dran arbeiten und sogar darüber hinaus auch, was jetzt dann auch bald kommen werden, auch hier Regulationen halt, dass halt Textilien in Zukunft separat gesammelt werden müssen. Ich glaube, das sind alles die richtigen Zeichen, die dann einfach gesetzt werden müssen, weil alleine schaffen wir das nicht, weil sonst hätten wir, wären wir ein Verpackungshersteller oder ein Einweghersteller und das wollen wir natürlich nicht sein.
Nee, das sind wir definitiv nicht. Aber wir setzen uns, glaube ich, schon, das war auch im letzten Podcast, René, den ich mit dir gehabt habe, verlinke ich in den Shownotes, wie es um das Thema biobasiertes Polyester gegangen ist oder aus holzbasiertem Polyester. Wir setzen uns schon sehr intensiv mit Materialentwicklung bei VD auseinander. Aber da nochmal, schaut euch hört euch den Podcast an, da gibt's nochmal ganz andere Einblicke. Jetzt haben wir die ganze Zeit über die Innovationen gesprochen, wir haben die ganze Zeit über die Emotionen bei dem Projekt gesprochen, aber wir haben noch nie wirklich so über diese Lieblingsteile in der Kollektion gesprochen. Also da, wo ihr einfach sagt, so wie das jetzt da ist, da ist ganz, ganz viel Herzblut an sich von euch drin. Welche Teile sind das und was war da vielleicht am tollsten beziehungsweise am schwierigsten?
Mein Lieblingsteil, wie gesagt, habe ich ja vorher schon gesagt, ist auf jeden Fall das T-Shirt, das habe ich schon. Und das Fließteil dazu finde ich auch mega, das hole ich mir auch noch. Und die Rucksäcke finde ich super cool, die Melli da auch gemacht hat. Ich finde auch die Jacken super cool. Gut, so eine Hose, das trage ich persönlich jetzt nicht, aber ich bin jetzt auch nicht so die Wandersdame in kurzen Hosen. Aber... auch die ist schön geworden.
Du, René?
Ja, also jedes Produkt hat ja schon seine eigene Charakteristik und ist natürlich immer schwer, jetzt ein Produkt da in den Vordergrund zu stellen. Aber was ich vorhin auch schon sagte, halt der Rucksack, der ist echt extrem gut gelungen. Aber auch die anderen Teile wirklich, also jedes hat seinen eigenen Charakter. Auch wenn sie alle nur aus dem gleichen Material mehr oder weniger bestehen, hat man es doch geschafft, dass man eine gewisse Charakteristik, eigene Individualität bei den Produkten schon sieht. Also dass man nicht von Anfang an sieht, okay, das besteht alles nur aus einem Material, gut, sondern dass die Produkte schon für sich sprechen. Und das andere, dieses Material nachher, Monomaterialität, auch, dass die eigentlich dann nachher nochmal add-on ist, aber dass man eigentlich das gar nicht sieht und gar nicht spürt. Und so sollte es auch sein, weil man sollte nicht spüren, dass das jetzt super recycelfähig ist oder so. Man sollte sich einfach drin wohlfühlen. Insofern haben wir das, glaube ich, sehr gut hinbekommen.
Ja, und ich finde aber auch, dass das ganze Thema, weil ja oft auch Plastik sehr negativ ist, also so in den Köpfen auch der Leute, weil es ist ja auch teilweise sehr negativ, wenn man das falsche Plastik eben hat, aber dass man halt auch merkt, was PET alles kann. Also das ist schon auch so ein Learning bei dem Ganzen gewesen, was es alles kann, wie es eben aussehen kann, was ich alles daraus machen kann. Das hat schon für mich auch so ein bisschen nochmal die Sicht auf Plastik geändert. Ne? Also wo macht Plastik eben Sinn? Und da, wenn man da wirklich so ein tolles Material hat, dann ist das auch was wirklich Wertvolles.
Da hätten wir jetzt fast eine Triggerwarnung ausgeben müssen. Ich habe die Produkte ja nicht gesehen, bevor sie dann an sich fertig produziert waren. Ich bin ja ein bisschen außen vor im Vergleich mit euch beiden.
Ja.
Ich habe den, bei mir ist es tatsächlich auch der Rucksack. Ich habe den das erste Mal auf einer Messe gesehen, auf so einer Wand und so weiter. Und dann da habe ich noch gar nicht die ganzen Feature-Sachen den Hirnschmalz, den ihr da reingesteckt habt, den habe ich überhaupt nicht mitbekommen. Ich habe nur das Produkt gesehen und habe gedacht, oh, ist der schön. Also das ist so ein Willhaben-Moment an sich gehabt, wie es einfach da so war. Und wie ich dann, ich weiß nicht, wer mir das von euch erzählt hat, aber so ein Rucksack ist ja deutlich schwieriger von unterschiedlichen Materialien sich zu betrachten, wie an sich so eine Jacke. Und dass ihr das sogar bei dem Rucksack geschafft hat, da habe ich dann echt innerlich nochmal eine Hürde mehr an Respekt, die ich grundsätzlich schon vor euch habe. Das ist ein saueres Teil, was da entwickelt worden ist. Ja. Echt cool.
Ja, auch, dass man vom Schaumstoff einfach mal weggegangen ist und sich Alternativen zum Schaumstoff überlegt hat. Also, da steckt schon sehr viel Hirnschmalz drin. Und das Schöne auf der anderen Seite ist, dass man das vielleicht auch nicht sofort sieht, sondern dass man einfach, wie du sagtest, Manni, dass man einfach sagt, okay, das ist so ein Willhaben-Produkt. Und, ich glaube, das ist nachher die große Kunst auch, die man einfach dann hinbekommen sollte.
Aber wenn man jetzt, also ich nehme mich jetzt wieder als Konsumentin eigentlich wahr, was wäre das so meine Rolle? Also ich meine, ihr habt jetzt unter Anführungszeichen eure Hausaufgaben oder wir haben unsere Hausaufgaben gemacht, wir haben diese Produkte dementsprechend designt. Aber wie kann jetzt mein Verhalten die Nachhaltigkeit von diesen Produkten nochmal mehr beeinflussen? Da habt ihr euch sicher auch Gedanken gemacht während dem Projekt.
Genau, also das war eh so die Frage, darf man oder soll man überhaupt Kunden und Kundinnen damit involvieren oder belasten? Ne? Aber ich finde das total wichtig und eigentlich fast noch einer der wichtigsten Punkte, dass das eben jetzt auch draußen funktioniert und auch verstanden wird, weil sonst funktioniert das Ganze ja nicht. Also sonst ist der Kreis, zu dem ja so viele gehören, wir sind ja nur so der Anfang und vor uns kommen noch die ganzen Lieferanten, die ja das erstmal auch machen, das Material, gehören eben auch die Leute dazu, die diese Teile besitzen und wie die mit denen umgehen und was sie eben auch mit denen dann machen. Also ne, klar, dieses Weitergeben und Langleben und Reparieren und so, das alles, aber am Ende von dem, also End of Life quasi, wenn das Produkt eben dann sein Soll getan hat und in den Müll kommt, dass man das eben auch ordentlich macht. Also dass man sich dann wirklich auch kurz mal damit beschäftigt und sagt, okay, wo bringe ich das jetzt hin oder wie kann das jetzt weitergehen, damit dieses Produkt eben wiederbelebt werden kann. Das ist ja der ganze Grund. Deswegen ist diese Verantwortung schlussendlich draußen noch viel höher, als man eigentlich erstmal so denkt, wenn man dieses Produkt kauft. Also hast eine Verantwortung deinem Produkt gegenüber, was jetzt so früher vielleicht nicht so der Fall war, wenn du dir eine Jacke gekauft hast. Es war halt eine Jacke. Für die hast du einen gewissen Betrag bezahlt und ob du danach die jetzt wieder verkaufst oder in den Müll schmeißt oder ins Eck schmeißt, ist eigentlich egal. Aber du hast da plötzlich eine neue Verantwortungsrolle deinem Produkt gegenüber, dass es diesen Kreis eben schließen kann. Wir haben das ja zum Beispiel auch ewig überlegt, wie können wir das machen? Sind im Endeffekt jetzt mit dem QR-Code, den wir in die Produkte printen, ja jetzt gegangen, dass wir gesagt haben, okay, weil gerade, wie René vorher schon gesagt hat, diese politischen und rechtlichen Grundlagen, die ändern sich ja auch ständig. Ne? Also wird ganz viele entwickelt und da kommen ganz viele dazu. Wie können wir diese Information auch jemandem nahebringen, der diese Jacke vielleicht vor 10 Jahren dann gekauft hat, wenn sie es erst in 10 Jahren ändert? Und wir hoffen, diese QR-Print ist natürlich dann noch irgendwie abrufbar, beziehungsweise auf unserer Homepage kann man das ja auch immer wieder nachlesen. Aber dass wir diese Informationen eben auch aktuell halten können. Also das war auch so ein Gedanke. Ne? Wie kann man diesen Kunden und Kundinnen das eben möglichst einfach dann auch diese Verantwortung abnehmen oder begleiten, vielleicht auch ein Stück weit.
Du hast mir jetzt einen interessanten Gedanken mitgegeben. Damit Kreislauffähigkeit funktioniert, brauchst du ja die Konsumentin, die an sich dieses Produkt, der dann, was sie besitzt, ja an sich wieder weiterbringt.
Genau.
Da ist irgendwie so jeder Hersteller, jedes Wertstoffunternehmen außen vor. Es hängt dran, dass Menschen solche Produkte dann nach einer sehr, sehr, sehr langen Lebensdauer an sich dann aber wieder richtig zurückgeben.
Ja.
Es ist halt schon so, dass der Konsument wieder zu so einer emotionalen Bindung zu seinem Produkt kommen sollte und dann einfach diese Handwerkskunst, die da drin steckt, weil das vergessen die Kunden halt oft, dass alle Produkte, die wir machen, die ganzen Bekleidungssachen, die ganzen Rucksäcke, die Hartware, da stehen Menschen dahinter, da stehen sehr viele Menschen dahinter, die diese Produkte herstellen. Das ist sehr viel Handarbeit und es ist insofern auch eine Handwerkskunst, wo noch nicht viel automatisiert ist und auch sehr schwer nur automatisiert werden kann. Und ich glaube, das muss man wieder mehr wertschätzen einfach, weil prinzipiell bin ich der persönlichen Meinung, dass eigentlich alles bei uns viel zu günstig ist oder generell die ganzen Produkte viel zu günstig sind, wenn man einfach mal sieht, was eigentlich so dahinter steckt und was man eigentlich liebt, das pflegt man auch. Und die Produkte, die erzählen ja auch dann Geschichten dann, wenn man mit denen viel erlebt hat, ja. Ne, wenn man mal irgendwo einen Riss hat oder ein Loch hat, das erzählt dann halt eine Geschichte, wie irgendwie so Narben, die man halt auch so hat am Körper, so ist es bei den Produkten auch. Und da kann man dann so schon von so einer emotional durability sprechen, also emotionale Haltbarkeit einfach der Produkte sprechen, dass die Kunden dem der Produkt wieder mehr Wert geben. Und dann, was Judith sagte, dann sich auch Gedanken machen, okay, was passiert danach, wen kann ich damit auch noch eine Freude machen, wenn ich selber nicht mehr haben möchte, mir es nicht mehr passt und wie kann ich es nachher, wenn es halt wirklich komplett am Lebensende ist, wie kann ich es dann fachgerecht einfach dann wieder verwerten beziehungsweise entsorgen, dass es halt recycelt werden kann.
Schon ein geiler Gedanke, so mit dem Thema Wertschätzung, aber auch so selbstwirksam dann eigentlich ja auch zu sein, wenn man an sich so dieses Produkt eigentlich hat. Aber jetzt andere Frage oder vielleicht also tatsächlich eine der oder die Schlussfrage an euch. Das ist natürlich immer der Blick in die Zukunft. Ist es Mission accomplished? Können wir uns jetzt wieder anderen Themen widmen? Oder wie schaut so aus eurer Sicht so die Zukunft von kreislauffähigen Autoprodukten bei uns beziehungsweise generell in der Branche aus? Haben wir da irgendwelche zusätzlichen Ziele zu dem Projekt, was wir jetzt gehabt haben? Wie geht's da weiter?
Ja, also ich glaube, so ein richtiges Ziel, das ist für uns sehr schwierig zu erreichen. Deshalb können wir sagen, wir haben jetzt den ersten Meilenstein oder einen weiteren Meilenstein auf unserer Reise. Den haben wir jetzt erfolgreich absolviert. Jetzt müssen wir natürlich schauen, dass wir das Gelernte auch weiter umsetzen in die anderen Kollektionen. Und wir werden auch noch weiter lernen. Und es wird auch noch weitere Meilensteine geben. Wir werden, glaube ich, nicht irgendwann, oder ich kann mir nicht vorstellen, dass wir mal wirklich an dem Ziel angekommen sind, weil dieses Ziel sich auch immer wieder verändert und es immer wieder ein Stückchen weitergeht. Aber das ist halt der Antrieb, den man dann einfach hat, auch, dass man irgendwie mal dahin kommen möchte. Aber der Weg ist quasi das Ziel, kann man ja eigentlich da schon sagen. Und die Zukunft sieht dann schon so aus, dass man mehr begehrenswerte Produkte schafft und die Funktionalität und die Haltbarkeit in den Vordergrund einfach stellt. Und gerade wenn es um die Materialien geht, dass man hier schaut, dass man nachhaltigere Ausgangsstoffe findet, dass man halt weg von den fossilen Stoffen kommt und ja, auch die Wiederverwendung fördern und somit auch die Nutzungsdauer erhöhen und ganz am Ende dann natürlich dann auch die sinnvollen End-of-Life-Lösungen einfach schaffen, dass das Material wiederverwendet werden kann, so dass eigentlich halt nachher kein Abfall generiert wird. Ich glaube, das ist nachher so schon die Zukunft, dass wir eigentlich keinen Abfall generieren. Das sind so meine Gedanken eigentlich dazu.
Also was mir überhaupt an dem ganzen Projekt am allermeisten gefallen hat, war diese Zusammenarbeit. Und die war tatsächlich bei diesem Produkt oder Produkten das erste Mal, dass es so übergreifend auch in den Abteilungen Zusammenarbeit gab und man sich so krass ausgetauscht hat. Also dieser Gedanke zusammen und wir schaffen was zusammen und ne, jeder bringt sein Wissen ein und das fand ich am schönsten. Und das würde ich auch so als Schlussding eigentlich aufgreifen, dass diese Zusammenarbeit ist für mich das Wichtigste. Also auch wenn wir unsere Produkte, die weitergehen, wir haben ja jetzt schon wieder richtig coole Sachen am Start, die danach ja schon kommen. Deswegen auch nochmal der Gedanke, was ist dein Lieblingsprodukt, weil ich ja schon weiß, was kommt. Die ist nicht cool.
Nein, kein Spoiler.
No Spoiler. Einfach diese Zusammenarbeit, die jetzt nicht nur innerhalb von VD, sondern wirklich auch mit den Händlern, mit den Kunden und den Kundinnen draußen, mit denen, die wirklich den Müll nachher sortieren. Müll sollte man es gar nicht mehr nennen, also weil es ist eigentlich kein Müll, den wir da machen, sondern es ist eine Rohware, die in ein Produkt gebracht wurde und wieder zu einer Rohware gemacht werden kann. Also als Müll oder Abfall das zu bezeichnen, ist fast schon degradierend für diese Geschichte. Und deswegen ist mein Begriff eigentlich für das Ganze dieses Zusammen, also dieser Kreis, diese, alle müssen an einem Strang ziehen, auch die Unternehmen untereinander. Also da sollte tatsächlich wenig Konkurrenz in einer, sag ich mal, perfekten Welt herrschen. um das wirklich für die Umwelt und für die Natur eben voranzubringen. Also das wäre so mein Wunsch auch in die Zukunft für diese Produkte.
Das war jetzt fast ein Mic-Drop-Moment, Judith. Die ganzen Buzzwords, die in so einem Podcast kommen, knall ich danach schlussendlich nochmal in ein Bingo hinein, weil wir haben sicher jetzt das ein oder andere Wörtchen verwendet. Und spielt es das, ich schmeiße euch ein Wort rein und jeder von euch einen Satz, was euch als erstes bei dem Wort einfällt. Okay, Judith fängt an. Kreislaufwirtschaft.
Kreislaufwirtschaft haben wir jetzt echt gut erklärt.
Man dreht sich im positiven Sinne im Kreis.
Recycling.
Recycling sieht man in Produkten nicht immer an.
Weniger Abfall.
Langlebigkeit.
Auf jeden Fall.
Die Essenz von nachhaltigen Produkten.
Monomaterial?
Ja, genau. Das Mono-Thema. Monomaterial, finde ich, ist die Zukunft.
Fördertes Recycling.
Verantwortung im Design?
Die übernehmen wir jetzt.
Super.
Less is more?
Kann ich für mich persönlich nicht sagen, weil ich bin eher immer zu viel. Aber less is more finde ich gut.
Weniger Sorgen, weniger Probleme, mehr Raum.
Wiederverwertbarkeit.
Ganz wichtig.
Fördert die Zirkularität.
Vielen Dank, Judith und René. Also das war mit einer der stärksten Folgen, die ich jetzt mal hier erlebt habe. Das ist auch erst meine dritte.
Das war die erste Folge, das war die beste.
Es war die beste. Nee, aber was echt stark war, was ich bei euch beiden so drin habe, die Energie, die ihr da drin gehabt habt bei dem Thema. Also so dieser Rückblick auf das Projekt und ja, wir wissen schon, was wir sonst noch wieder da auskochen. Das war echt eine geile Stunde für euch, die zuhören, die leider jetzt nicht so diese ganzen Vibes hier mitbekommen haben. In den Shownotes habe ich euch alle weiterführenden Links, sei es jetzt zu irgendwelchen Produkten, sei es zu dem vorigen Podcast mit dem René, mal zusammengetan. Ich werde auch uns da drin verlinken. Das heißt, wenn ihr irgendwelche Nachrichten uns schicken wollt, macht es sehr gern. Ich würde mich auch freuen, wenn der eine die andere mir gern auf LinkedIn vielleicht neue Themen vorschlägt, die wir in diesem Podcast bringen können. Und natürlich, vielleicht hätten wir vielleicht ganz am Anfang von dem Podcast vielleicht noch eine Triggerwarnung setzen müssen. Ich kann mir vorstellen, dass es rund um das Thema kreislauffähige Produkte der ein oder andere sicher mit dem Thema Greenwashing kommen würden können. Meldet euch, lasst Dampf ab, können wir ja gerne mal in einer zukünftigen Folge an sich dann auch mal behandeln. Vielen Dank euch beiden.
Danke dir.
Danke dir.
Das war Inside Outdoor, der VD-Podcast ohne Blabla. Wenn du keine neue Folge verpassen möchtest, abonniere diesen Podcast in deiner Podcast-App und hinterlasse uns eine Bewertung.